Aha. Glaubensfragen zum Nachhören. Von und mit Claudius Kriegert und Frank Muchlinski.
Herr Muchlinski, warum sollte ich eigentlich fasten? Tiere können das doch viel besser als Menschen.
Bitte wer?
Naja, Tiere. Die Pfuhlschnepfe zum Beispiel. Die fliegt als Zugvogel von Alaska nach Neuseeland. Da ist sie bis zu 9 Tage unterwegs und fliegt 11.700 Kilometer ganz ohne Nahrung. Oder Aale. Die schwimmen jedes Jahr 6.000 Kilometer ohne Essen. Und bestimmte tropische Zeckenarten sind die Weltmeister. Die schaffen das sogar 7 bis 10 Jahre ohne Blutnahrung auszukommen.
Das ist ja sehr beeindruckend. Aber keins dieser Tiere macht das freiwillig. Die machen das, weil sie kein Essen haben, keine Nahrung haben. Fasten ist immer freiwillig.
Na gut, freiwillig. Aber die meisten Menschen machen das doch auch wieder nur freiwillig der Gesundheit zuliebe. Dabei macht das gar keinen wirklichen Sinn. Medizinisch gesehen bringt das Fasten äußerst wenig bis gar nichts. Also diese ganzen Methoden wie Buchinger-Fasten, Rohsäfte-Fasten, Molke-Fasten, Schleim-Fasten, Meier-Methode sind als Therapie bei einer bestimmten Krankheit von keiner einzigen medizinischen Leitlinie empfohlen. Es fehlen nach wie vor qualitativ hochwertige Studien, heißt es. Und Ärzte sagen, Heilfasten sollte deshalb nur in ausgewählten Fällen und ausschließlich unter streng kontrollierten Bedingungen stattfinden.
Ja, das mag sein. Also zum Heilen wird es vielleicht nicht taugen, aber dennoch berichten viele Leute, dass sie sich deutlich besser fühlen, wenn sie fasten. Sie fühlen sich leerer, reiner, wacher für die Dinge, die sie umgeben.
Heißt das, dass es beim Fasten vielleicht gar nicht nur um die Reinigung des Körpers, sondern also vielmehr um eine Seelenreinigung geht? Sowas wie Großputz im Geist?
Naja, zumindest wenn es um religiöses Fasten geht. Da geht es eben nicht um Körper und Geist allein, sondern auch noch um die Seele.
Ist Fasten dann also so eine Art Gottesdienst?
Ja, durchaus. Es ist eine der sogenannten guten Taten, die wir vor Gott tun können. So heißt es von der Prophetin Hanna, die im Tempel lebt und 84 Jahre alt ist im Lukas-Evangelium. Sie diente Gott täglich mit Beten und Fasten, also ihre Art von guter Tat.
Aber Obacht, stopp, stopp. Gute Tat, das ist doch so ein Schlüsselbegriff, den Luther und die Reformatoren gar nicht gerne mochten, oder? Gegen das haben sie doch so sehr gewettert. Hat man nicht deshalb in Zürich damals im Jahr 1522 am ersten Sonntag der Fastenzeit auch dieses demonstrative große Wurstessen veranstaltet, um genau dagegen zu protestieren?
Ja, das ist richtig, aber die Reformatoren haben ja nicht grundsätzlich etwas gegen gute Taten, sondern nur gegen die Vorstellung, man könne sich mit diesen guten Taten Gottes Liebe erarbeiten oder verdienen. Es ist schon ein bisschen heikel. Also auch Jesaja hat schon gesagt, dass man vor Gott mit seinem Verzicht nicht so angeben soll, sondern lieber fasten, indem man zum Beispiel sein Brot mit anderen teilt. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Und auch Jesus hat gesagt, dass man nicht so sauertöpfisch reinschauen soll beim Fasten. Und das ist das Anliegen der Reformatoren, dass man nicht versuchen soll, Gott zu zeigen, wie doll man beim Fasten leidet. Gelitten hat Jesus am Kreuz und das ist, worauf es ankommt.
Und der war ja selbst auch nicht so ein großer Freund des Fastens, oder?
Ja, nein, zumindest nicht, wenn es um Fasten als Ausdruck des Trauerns geht. Das ist ja auch ein Aspekt des Fastens. Man kann fasten, weil jemand verstorben ist. Und Jesus sagte, im Moment ist nicht Trauerzeit, im Moment ist Freudenzeit, im Moment ist Hochzeitszeit. Er sagte, wenn der Bräutigam da ist, dann fastet man nicht, dann feiert man. Es wird wieder eine Zeit kommen zum Fasten.
Und warum hat er dann direkt nach seiner Taufe selbst gefastet, 40 Tage lang gleich?
Das ist nun noch wieder ein anderer Aspekt des Fastens, nämlich dieses Fasten, um sich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott. So ist es im Alten Testament von Mose erzählt worden, der 40 Tage lang fastet, bevor er auf den Berg Sinai geht, um die 10 Gebote zu empfangen. 40 Tage fastet auch der Prophet Elia, bevor Gott auf dem Berg Horeb begegnet. Und Jesus fastet auch 40 Tage in der Wüste. Allerdings, und das ist der Trick an dieser Geschichte, um deutlich zu machen, dass Jesus sehr viel mehr ist als ein Prophet, wird die Geschichte sozusagen umgedreht. Denn Jesus hatte seine Gottesbegegnung ja bereits bei der Taufe, wo der Heilige Geist auf ihn herabkommt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Jesus fastet also nach der Gottesbegegnung.
Naja, und prompt begegnet er beim Fasten dann auch nicht Gott, sondern dem Teufel, der ihn kräftig in Versuchung führt. Was ja eigentlich ziemlich gemein ist, weil wir ja alle wissen, dass man beim Fasten besonders anfällig ist für Versuchungen, wenn das Loch im Bauch so richtig groß ist. Ist das nicht überhaupt eigentlich ein kontraproduktiver Aspekt beim Fasten?
Ja, wenn Sie so wollen. Man muss auch darauf achten. Denn natürlich wird man durchlässiger, wenn man fastet. Man möchte gerne durchlässig werden für Gott, aber man wird natürlich auch für alles andere durchlässiger, selbst für die Versuchungen, ja.
Ja, und deswegen haben sich wahrscheinlich Christen auch durch die Geschichte hindurch immer wieder schwer getan mit dem Fasten, obwohl es gar nicht so schlimm ist, ne? Also Fasten bedeutet im Christentum ja eigentlich überwiegend Verzicht auf Fleisch. Dafür konnte dann Fisch gegessen werden an den Fastenfreitagen, die es meistens auch nur waren. Früher war auch noch der Mittwoch dabei, als Erinnerung an den Verrat des Judas an einem Mittwoch. Der Freitag natürlich als Erinnerung an Karfreitag. Aber Fisch durfte man eben essen am Freitag und man durfte Pausen machen in der Fastenzeit. Zum Beispiel die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern kommt ja nur deswegen rechnerisch auf 40 Tage, weil man die Sonntage ausnimmt, an denen eben nicht gefastet werden musste. Und dann hat man ja auch noch so Tricks gehabt wie das Konstanzer Konzil, das im 15. Jahrhundert den Biber einfach zum Fisch erklärt hat, weil er ja im Wasser rumschwimmt. Also konnte man auch Biber essen, was fast zu seiner Ausrottung geführt hat. Oder sowas wie Butter und Milch, die als tierische Produkte eben auch gefastet werden sollten. Da hat man dann eben den Stollen als Fastenspeise erfunden, der war für die Adventszeit gerade recht. Also so wild war das, glaube ich, nicht, oder?
Letztlich finde ich das relativ sympathische Beispiele, denn auch wenn es dem Biber an den Kragen ging, was ich jetzt nicht so sympathisch finde, aber diese Beispiele machen alles in allem deutlich, dass man anscheinend wirklich während des Fastens auf gute Ideen kommen kann. Und darum geht es ja vor allem, Platz zu schaffen für Gutes Neues.
Das ist richtig. Das ist auch in den meisten anderen Religionen übrigens so. Buddha zum Beispiel lehrt auch den Weg der Mitte beim Fasten. Was er ablehnt, ist Selbstkasteiung.
Genau. Und zum Beispiel im Islam sind schwangere Frauen und Kinder vom Fasten ausgeschlossen. Die fasten nicht, weil ihnen das einfach nicht gut tun würde.
Ist das dann vielleicht auch der Grund, warum die evangelische Kirche in ihrer Fastenaktion nicht darauf besteht, nur Wasser und Brot oder am besten gar nichts, sondern eher solche Sachen propagiert wie 7 Wochen ohne runtermachen oder 7 Wochen ohne sofort oder 7 Wochen ohne Kneifen?
Ja, früher hat man auf Essen verzichtet, nicht zuletzt, weil es diese Vorstellung gab, dass sich Dämonen in Nahrungsmitteln einnisten können und so in den Menschen kommen. Tatsächlich, das hat man sich so gedacht. Und damit war der Verzicht auf das Essen auch ja so eine Abwehr gegen den Einfluss von Dämonen. Wenn jetzt 7 Wochen ohne, also diese evangelische Fastenaktion, zum Verzicht aufruft, dann meint sie damit meistens so etwas wie verzichtet auf moderne Dämonen. Ja, runtermachen, sich selbst klein machen oder alles sofort erledigen müssen oder kneifen, das sind moderne Dämonen. Und wenn man auf die verzichtet, dann macht man tatsächlich Platz für anderes, für Besseres, für Gott, für sich selbst und auch für andere. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn du dir neue Bilder aufhängen willst, lass erstmal die Wand ein paar Tage blank. Nimm die alten Bilder ab und lass die Wand ein bisschen leer. Das ist gut für die neuen Bilder, weil die dann besser wirken. Die kommen einfach nicht ansatzlos anstelle der alten, sondern du feierst sie geradezu, wenn du sie aufhängst. So ist es eben. Vor dem Feiern ist es gut, ein bisschen Leere zu haben.
Ja, und apropos Feiern. Wie viel Gutes Neues beim Fasten entstehen kann, zeigt ja schon die Tatsache, dass im Mittelalter in den Klöstern zum Überstehen der rauen Fastenzeit diverseste nahrhafte Fastenbiere entstanden sind, von denen wir, Achtung Wortspiel, noch heute zehren.
Prost, Herr Grigert.
Prost.
Aha ist ein Audioangebot von evangelisch.de.